Ich soll euch noch ganz herzlich grüßen von euren Geschwistern aus Eisenhüttenstadt. Da war ich am vergangenen Sonntag und habe dort gepredigt und habe von euch gegrüßt. Ich habe vorher nicht gefragt, Hendrik, vorbildlich, wie du das gemacht hast, aber ich hoffe, es war trotzdem in Ordnung. Aber sie haben auch wieder Grüße mitgegeben. Ich weiß nicht, wer von euch Eisenhüttenstadt kennt. Ist ja auch eine interessante Stadt. Interessant ist für mich immer, dort auch hinzukommen, also so eine Stadt zu finden. Ich meine, heute ist das alles kein Problem mehr. Also man gibt das in sein Handy ein und dort steht dann, wo man langfahren muss. Und man kann auch gucken, wie lange es dauert, dann weiß man, wann man losfahren muss. Also das ist schon ein großer Luxus, finde ich. Ich denke dann immer so zurück an die Zeiten, wo ich noch unterwegs war, so mit einer Karte auf dem Schoß und dann immer geguckt habe, wo es so lang geht, und das war immer ein besonderes Drama, eben wenn man abends unterwegs war, Wetter war schlecht, dann konnte man draußen die Straßennamen nicht sehen. Und kennt ihr das noch? Also es waren ja noch selige Zeiten irgendwie, und dann hat man immer geguckt, kommt man jetzt pünktlich an, und wenn man nie da war, wusste man jetzt nicht ganz genau, wie lange brauche ich und so. Das war schon immer eine spannende Geschichte. Also da so ein Navi zu haben, ist schon ein großer Segen, wobei es für viele Männer damals schon eine große Herausforderung auch war. Denn die Herausforderung bestand darin, und da haben sie dann echt auch nachgeguckt, das zu ändern. Sie wollten sich nicht von einer Frau sagen lassen, wo es lang geht. Das war damals mitunter für den einen oder anderen ein Problem. Und dann hat man halt sich eine Männerstimme gesucht, weil man dachte, naja, Männer können das ja besser, Frauen können ja keine Karten lesen, weiß man ja. Also ja, damals wusste man noch nicht genau, wie die Technik funktioniert. Heute wissen wir, ist eigentlich egal, wer da redet. Wir kommen irgendwie so ans Ziel. Es ist ganz hilfreich, in unterschiedlichen Lebenssituationen ja so ein Navi zu haben, um zu wissen, wo es dann lang geht. Ich vermute mal, es geht vielen auch heute so in unseren Zeiten, dass sie sagen, ah, es wäre doch gut, wenn man jetzt so ein Navi hätte, wo man gucken könnte, wie es, wo es weitergeht und wo es dann lang geht. Eine Sehnsucht, die Menschen ja haben, immer um größere Klarheit dann für den Weg zu bekommen. Weil das ist ja heute eine Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir ja nicht so genau wissen, wo es lang geht. Und beim Nachdenken über den Weg merken wir dann immer, dass es unterschiedliche Menschen gibt. Man kann die so im Endeffekt in zwei Gruppen einteilen. Die eine Gruppe, das sind Menschen, die sich eben wünschen, dass doch jetzt endlich mal jemand kommt, der sagt, so ist es und so machen es alle und gut ist. Hat ja einen großen Vorteil. Also die totalitären Staaten, die kommen ja irgendwie so ein bisschen besser mit der Herausforderung zurecht, weil da ist dann jemand, der sagt, pass auf, so machen wir das jetzt und das kontrollieren wir, und wer aufmuckt, der kommt ins Gefängnis oder was weiß ich was. Das ist ja eine Variante. Dann gibt es aber auch die Menschen, die dann eher freiheitsliebend sind. Und die sich dann eingeschränkt fühlen und dann sagen, das kann doch gar nicht sein, dass da jemand kommt und jetzt sagt, du musst das so und so machen. Weil das ist die Spannung, die man immer wieder auch erlebt, im Kleinen wie im Großen, und die wir so in den letzten zwei Jahren ja auch erlebt haben. Wie gesagt, die totalitären Staaten, die haben es da ein bisschen leichter. Da kann man dann eben von oben herab dann auch gucken, wie, wo die Reise lang geht. Ist auch nichts wie ein Navi. Und der große Vorteil ist zum Beispiel in China, da gibt es ja die Social Scoring, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt, wo dann auch festgehalten wird, wer sich an die Verordnung hält und wer nicht. Und wer sich nicht an die Verordnung hält, der bekommt halt weniger Punkte bei seinem Social Scoring. Der Vorteil ist auch, in einer digitalen Welt, dann ist man eben unterwegs, steht an einer Ampel und dann leuchtet auf einmal auf irgendwie, da der Thorsten, der geht immer bei Rot über die Ampel. Und dann wissen das alle. Und das erzeugt ja auch so einen gesellschaftlichen Druck. Jeder, der sich daneben benimmt, wird dann auch offen zur Schau gestellt und wird gesagt, der macht das nicht richtig, der macht das anders. Und dann gibt es eben diesen sozialen Druck. Was noch dazu kommt, also hochinteressant, und unsere Bildungsministerin, die macht sich auch schon Gedanken eben darüber, was man davon übernehmen könnte. Was noch dazu kommt, ist eben, dass wenn ich eine bestimmte Punktzahl unterschreite, ich zum Beispiel keine Fernreise mehr machen kann, also in China. Dann darf ich nicht mehr, dann kriege ich, wenn ich ein Zugticket kaufen will und mal eben nach Augsburg fahren will, kriege ich das Zugticket nicht mehr, weil mein Social Scoring zu niedrig ist. Und das sind dann eben so Maßnahmen, wo, und das ist das, worüber wir eben auch nachdenken, wo wir dann erreichen, dass Menschen sich auf eine bestimmte Weise benehmen und verhalten. Großartig, wirklich großartig. Also zum einen lassen sich die Probleme so leichter in den Griff bekommen, weil es ist endlich einer da, der sagt, wo es lang geht, also der die Richtung vorgibt, also wie so ein Navigationssystem. Und zum anderen kann man dann auch gucken, durch sozialen Druck und durch persönliche Einschränkungen, dass eben das auch umgesetzt wird. Ja, da kann man schon viel mit erreichen. Dann gibt es aber eben die anderen, die damit so ihr Problem haben. Und die dann sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Und jetzt ist die Frage, wer hat eigentlich Recht von den beiden? Wer hat eigentlich Recht? Das ist eine Herausforderung, vor der wir immer stehen, wenn wir Gemeinschaft in Gemeinschaft auch leben. Eben diese Spannung, die Individualität des Einzelnen und ich sag mal das Band der Gemeinschaft zusammenzudenken und zusammenzuhalten. Weil wenn wir sagen, also jeder soll doch das einfach so machen, wie er will, dann werden wir merken, dass an einer anderen Stelle auf einmal dieses Band der Gemeinschaft zerreißt, Risse bekommt und dann zerreißt. Weil einfach zu sagen, jeder macht, was er will, das ist etwas, was führt dazu, dass wir nicht mehr als Gemeinschaft leben werden und als Gemeinschaft leben können. Auf der anderen Seite, wenn man eben sagt, also wir fragen überhaupt nicht mehr nach den Einzelnen, sondern wir gucken nur nach dem Band für die Gemeinschaft, dann könnte es sein, dass der ein oder andere vielleicht auch ein paar mehr dieses Band der Gemeinschaft als Fessel erleben und wahrnehmen und sich dagegen wehren. Also eine schwierige Geschichte und eine große Herausforderung, die aber auch nicht so neu ist. Also wir haben jetzt die spezielle Situation auch mit Corona, aber diese Spannung hat es immer schon gegeben und hat es zu allen Zeiten gegeben. Also dass auf der einen Seite eben geguckt wird, wie kann ich die Individualität des Einzelnen auch bewahren und stärken, ohne daraus eben so einen reinen Individualismus zu machen. Und wie komme ich denn dahin, das Band, was eine Gemeinschaft zusammenhält, eben nicht zu zerstören oder zu einem Strick werden zu lassen, den manche Menschen eben wahrnehmen als etwas, was ihnen die Luft zum Atmen nimmt. Ja, vor der Herausforderung stehen wir heute, vor der Herausforderung stehen wir seit jeher dort, wo Menschen eben zusammenkommen und wo man eben auch glaubt, dass die Freiheit des Menschen auch in der Gemeinschaft zum Menschsein dazugehört. Und das hat es auch schon in der Bibel gegeben. Also wenn wir dort hineinschauen und alttestamentlich wie neutestamentlich, sehen wir auch genau etwas von diesen Spannungen, die auch dort vorkommen. Der Apostel Paulus hat ja den Römern hier etwas geschrieben und wir lesen das ja heute in unserer Bibel dann im 14. Kapitel und da geht es ja auch genau um dieses Miteinander von Menschen in der Gemeinde. Und darum geht's. Und er fängt an und Lisa hat es ja dann auch so gelesen und auch beim Thema gesagt, das Thema ist ja von den Starken und Schwachen. Er fängt an und redet über die Schwachen. Und da geht es dann eben ums Fleischessen. Also das ist jetzt auch wieder etwas, da merkt man kann die Bibel nicht irgendwie 2000 Jahre durch die Zeit einfach transportieren und sagen, alle die schwach sind, essen kein Fleisch und die Starken essen Fleisch. Wird heute auch ein bisschen schwierig, war damals natürlich ein anderer Kontext. Daran erlebt man auch schon, dass wer sagt, ich möchte die Bibel so als Navigationsgerät für mein Leben nehmen, dass man da so an Grenzen rankommt. Das haben wir ja früher noch mehr so betont, dass in der Bibel stehen ja alle Antworten drin. Also wenn du Fragen hast, guck in die Bibel, da stehen auch die Antworten drin. Und irgendwann hat man gemerkt, naja, boah, nee. Weil zu Corona steht da nicht, Corona kommt in der Bibel nicht vor und viele andere Themen, die eben nach Entstehung der Bibel uns beschäftigt haben, die wurden in der Bibel nicht verhandelt. Also die Bibel ist eben nicht einfach so ein Navigationssystem, wo drin steht, also in der Situation, wenn du dahin willst, mach das, fahr so, geh so und dann kommst du an. Nein, macht die Bibel nicht. Und von daher ist es auch nicht so einfach so ein Navigationssystem für das Leben, wie wir eben so ein Navigationssystem haben, wenn wir von Berlin nach Eisenhüttenstadt fahren und es da gebrauchen. Lisa hat ja erwähnt, hat es gelesen, dass Paulus hier anfängt, von den Schwachen zu reden. Also wenn die Schwachen im Glauben, das sind eben die, die zum Beispiel sagen, na, Fleisch essen, das geht nicht. Ein besonderer Kontext mit dem Götzenopferfleisch und so, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber Paulus nennt sie die Schwachen. Und das Thema heute lautet ja von den Schwachen und von den Starken dann auch im Glauben. Interessant ist, dass Paulus hier von den Starken überhaupt nicht redet. Also wir lesen das dann eigentlich gleich implizit immer mit, dass es hier dann um die Schwachen geht und dann gibt es auf der anderen Seite ja auch eben die Starken. Aber das kommt hier nicht vor. Paulus greift eben so ein Thema auf, was die Gemeinde zerrissen hat oder die Gemeinde damals wohl auch zerrissen hat oder drohte zu zerreißen, weil man einfach gesagt hat, wir müssen das so machen oder wir müssen das so machen. Und jetzt wäre es ja großartig, wäre die Bibel und eine christliche Gemeinde so ein totalitäres System. War es ja früher, als die Welt noch in Ordnung war. Da hat der Pastor gesagt, wo es lang geht und Punkt. Das waren nur gute Zeiten, oder? Ja, kommt immer auf den Pastor an. Ne? Wäre schön, wenn das irgendwie so totalitär zugehen würde, dass dann einer sagt, kann ja meinetwegen dann auch der Gemeindeleiter sein, dass der sagt, wo es lang geht. Dann wird ja vieles einfacher. Oder wäre vieles einfacher. Aber das ist der Bibel nicht gemäß und das ist dem christlichen Glauben nicht gemäß. Das ist nicht die Weise, wie in der Bibel damit umgegangen wird oder mit dieser Spannung umgegangen wird, auf der einen Seite eben die Individualität zu erhalten, auf der anderen Seite das Band des Miteinanders nicht zerreißen zu lassen. Die Bibel, und so sehen wir das dann auch bei dem Apostel Paulus eben, oder eigentlich besser gesagt, der Glaube geht mit diesem Thema anders um. Und das haben wir gerade in dieser Lesung ja aus Römer 14 gehört. Paulus beschreibt ein Problem. Einmal Fleisch essen, kein Fleisch essen. Einmal bestimmte Tage höher halten, andere oder die anderen sagen, alle Tage sind irgendwie gleich. Darüber hat man sich gestritten und darüber hat man sich nicht nur auseinandergesetzt, sondern hat sich am Ende auch auseinandergesetzt. Und hat gesagt, da sind die, die richtig sind und das waren die auf dieser Seite, das waren die auf dieser Seite, haben gesagt, da sind die, die falsch sind, hier sind die, die richtig sind. Wenn man da drüber gegangen wäre, auf die andere Seite und gefragt hätte, na, wie ist es, dann hätten wir gesagt, ja, wir sind die, die richtig sind und da drüben sind die, die falsch sind. Großartig. Bis zum heutigen Tag immer wieder auch genau diese Herausforderung. Und die Bibel sagt nicht, es gibt jetzt den Herrn, der sagt, wo es lang geht. Und da muss eben nur einer aufstehen und sagen, ich habe gehört, was der Herr sagt und mir nach, spricht Christus unser Herr. Nee, das ist nicht das Konzept des Glaubens. Der Apostel Paulus geht jetzt erstmal nochmal einen Schritt zurück. Und beschreibt das, was die Beziehung des Glaubenden ausmacht zu dem, an den er glaubt. Und sagt, dass der, an den wir glauben, den wir unseren Herrn nennen, dass wir dem gegenüber auch verantwortlich sind. Vor unserem Herrn müssen wir uns verantworten mit dem, was wir tun. Vor unserem Herrn müssen wir Antworten geben auf die Fragen, die uns gestellt werden. Er ist der Herr über unserem Leben und Paulus beschreibt das ja so, dass wir ihm gehören, ihm leben und ihm sterben wir. Es gibt eine Autorität für den Christen. Emil Brunner hat das so gesagt, dass Christsein eigentlich bedeutet eben, dass du Christus gehörst und dass du Christus gehörst und niemand anderen. Und vor ihm musst du dich verantwortlich. Es gibt in der Christenheit nur eine Autorität, die Maßstab ist, und das ist Christus und sonst niemand. Damit begründet man am Ende auch ein bisschen die Individualität. Damit stärkt man auch das Individuum. Und Paulus geht dann auch mit seinen Geschwistern dort in Rom so ein bisschen ins Gericht und sagt, sag mal, wer bist du denn, dass du einen fremden Knecht richten willst? Es ist ja so, als wenn du dann dich aufmachst und vom Gorki-Theater dann losgehst und zu einer anderen Bühne hier in der Stadt hingehst und sagst, pass auf, ihr müsst das jetzt so und so machen. Also ihr macht jetzt alle an dem und dem Tag frei. Da würden doch alle sagen, aber wer bist du denn, dass du dich da aufmachst und in ein anderes Gewerbe, in ein anderes Geschäft, einem anderen Arbeitgeber sagst, wie das jetzt in seiner Firma läuft. Wer bist du denn? Wer bist du denn, dass du dich aufschwingst und Rechenschaft forderst von jemandem, von dem du überhaupt keine Rechenschaft fordern darfst, weil du nicht sein Herr bist, sondern weil er einem anderen Herrn dient und einem anderen Herrn gehört? Wer bist du denn, sagt der Apostel Paulus? Und das ist erstmal etwas, was uns nachdenklich machen sollte, was mich immer wieder dann auch nachdenklich macht. Bin ich jetzt der, vor dem jemand anders sich zu rechtfertigen hat in Bezug auf das, was er an Erkenntnis hat? Bin ich jetzt der, der sagt so oder so? Paulus ist hier ganz klar und sagt, was du da machst, ist ziemlich anmaßend. Lass das sein, denn damit tust du dir und der Gemeinschaft nicht gut. Jeder lebt und jeder stirbt seinem Herrn. Und unser Herr ist Christus und niemand anders. Und vor dem müssen wir uns verantworten. Und dann kommt ja dieser steile Satz, nachdem Paulus nochmal über die Tage dann gesprochen hat, die unterschiedlich hochgehalten werden. Jeder sei sich seiner Sache gewiss, Punkt. Jeder sei sich seiner Sache gewiss, Punkt. Wäre schön, wenn er hier gesagt hätte, okay, die Leute, die jetzt immer sonntags zum Gottesdienst kommen und dort Gottesdienst feiern und sagen, dieser Tag ist ein bisschen mehr als alle anderen, das sind die, die richtig sind und daran kann man sich orientieren. Nein, da sagt der Apostel Paulus, jeder sei sich seiner Sache gewiss. Der, der sagt, ich halte alle Tage gleich und der, der sagt, also für mich ist der eine Tag höher. Der, der sagt, ich esse Fleisch und der andere, der sagt, ich esse kein Fleisch. Jeder sei sich seiner Sache gewiss. Was sich hier hinter verbirgt, ist das, was wir Gewissensfreiheit nennen. Was sich hier hinter verbirgt, ist dieser große Gedanke, der auch aus dem christlichen Glauben eben kommt, dass der Mensch eine Gewissensfreiheit hat. Wir hatten es ja vor ein paar Wochen auch nochmal mit Luther, der sich darauf berufen hat. Wir sind in unserem Gewissen frei und nur gebunden, so sagen wir das zum Beispiel bei den Abgeordneten, in dem, was wir tun, an unser eigenes Gewissen. Eigentlich gibt es keinen Fraktionszwang. Ich meine, man muss das in der Demokratie dann irgendwie so leben, aber eigentlich gibt es sowas nicht. Denn das haben wir dann auch bei den Politikern, denen ins Stammbuch geschrieben, sie sind nur ihrem Gewissen verantwortlich. Und das gilt im Glauben noch viel mehr. Du bist deinem Gewissen verantwortlich und sonst niemandem. Und mein Bruder, meine Schwester ist in dem, was sie tut, ihrem Gewissen und ihrem Herrn verantwortlich und sonst niemand. Das ist eine große Herausforderung für das gemeinsame Leben in der Gesellschaft, für das gemeinsame Leben in der Familie, für das gemeinsame Leben in der Gemeinde. Weil wir ja alle, wenn wir über bestimmte Dinge nachdenken, unsere Gewissheiten haben. Unsere Überzeugung haben. Da haben wir uns mit einem Thema beschäftigt und wir haben dann dies, das und jenes gelesen, gehört und so weiter und haben jetzt eine Meinung. Und diese Meinung ist manchmal so, ist eben unterschiedlich. Und was eben in unserem Land gerade passiert ist, dass wir es nicht mehr hinbekommen, dass wir mit diesen unterschiedlichen Meinungen so umgehen, dass wir beieinander bleiben können. Lisa hat das ja am Anfang auch erzählt, dass wir jetzt erleben, dass Menschen auf die Straße gehen und Steine werfen. Und Militanz gibt es immer auf beiden Seiten. Und die Frage ist, was ist das? Dass wir in so einer Situation auf einmal erleben, dass eben durch die Gesellschaft, durch die Gemeinden, durch die Familien hindurch dieser Riss geht. Und wir sagen hier auf unserer Seite, wir sind die Richtigen und ihr da drüben seid die Falschen. Und die da drüben sagen das Gleiche über uns. Was ist das? Da ist die Bibel auch ziemlich eindeutig. Da ist Paulus dann auch ziemlich eindeutig. Er sagt, das Problem ist, Ich habe euch gesagt, jeder sei sich seiner Sache gewiss und muss sich auch nur vor seinem Gewissen und vor seinem Herrn verantworten. Aber ich habe euch nicht gesagt, macht eure Gewissheit zum Maß aller Dinge. Denn das steht nirgendwo. Das sagt, würde Paulus sagen, habe ich doch nicht gesagt, ich habe doch nicht gesagt, sei dir deiner Sache gewiss und geh dann hin und sag dem anderen, dass er das auch so sehen muss. Das ist ja schon interessant, wie Paulus das beschreibt. Jeder sei sich seiner Meinung, seiner Haltung gewiss. Also macht euch ein Bewusstsein darüber und verantwortet es. Macht es nicht leichtfertig, nicht mutwillig, nicht irgendwie, aber findet eine Haltung, eine Meinung und ihr habt die Freiheit des Gewissens, dann das zu leben und dazu zu stehen. Aber fangt nicht damit an, dass ihr sagt, meine Gewissheit und meine Meinung ist absolut und so haben das alle anderen auch zu sehen. Dann müssen wir gucken, dass wir in irgendeinen Totalitarismus hineinkommen. Oder, das ist ja auch das, was wir dann oft erleben, wir fangen dann an, Politik zu machen. Und Politik heißt, ich werbe für meine Meinung, hole dann möglichst viele Leute auf meine Seite, um die dann da drüben zu überstimmen. So funktioniert Politik, ist ja nichts Schlimmes. Aber so funktioniert nicht Gemeinde, denn der Apostel Paulus würde sagen, der freie Mensch und der freie Christ ist sich seiner Meinung gewiss. Aber der liebende Mensch und der liebende Christ setzt seine Meinung nicht absolut. Und darum geht's. Darum geht's im Miteinander eigentlich immer, nicht nur in der Gemeinde. Dass wir dahin kommen, eben eine Meinung zu haben und uns dieser Meinung dann auch gewiss zu sein und sie nicht absolut zu setzen. Aber warum denn nicht? Also früher hieß es ja immer, die Partei hat immer recht. War doch so, oder? War gut? War es besser? Muss ja nicht irgendwie so ein Label drüber kleben, aber ich kann ja sagen, meine Parteiung hat immer recht. Können wir machen. Besser? Nein. Das, was der Apostel Paulus in Römern deutlich macht, ist, dass wir eben alle unserer Meinung dann gewiss sein sollen und dazu stehen sollen. Dass keiner von uns sie absolut setzen sollte. Und dass wir dann, und das ist das, was wir Gott sei es geklagt, nicht mehr hinbekommen, über das, was wir an Gewissheiten haben, miteinander ins Gespräch kommen. Uns darüber austauschen, darüber reden. Hinhören und mal fragen, warum, du siehst das so, warum? Was ist denn dein Beweggrund? Und nicht, damit ich ihn dann irgendwie argumentativ klein mache und überzeuge, sondern mal hinhöre, warum siehst du das eigentlich so? Warum hältst du es eigentlich so und nicht so wie ich? Mal hinhören, warum sollte man das machen? Und da hat der Apostel Paulus gesagt, naja, ist einer von euch, der die gesamte Weisheit Gottes mit Löffeln gefressen hätte und Intus hat und sagt, so wie ich es sage, ist es das, was ich sage, ist das, was Gott von euch will? Ist einer von euch, der diese Erkenntnis und diese Weisheit hat? Habt ihr alle nicht. Habt ihr alle nicht. Auch nicht die eine Partei hat Recht und vertritt die Meinung Gottes und alle anderen sind eben dann gegen Gott. Nein, nur in dem Miteinander, im Gespräch, im Austausch, über unsere Gewissheiten werden wir mehr von dem entdecken, was der Gedanke Gottes ist über das Leben, über die Welt, über den Menschen und über das menschliche Miteinander. Wenn hier jemand ist, der sagt, ich weiß, wie es ist, der möge aufstehen und es sagen und uns kundtun, was der Herr von uns will. Jetzt habt ihr die Möglichkeit. Steht auf. Und sagt es. Ich glaube, dass was Gott will, ist, dass wir der Welt ein Zeugnis davon geben, wie man in solchen Zeiten miteinander leben kann. Wie man in solchen Zeiten beieinander bleiben kann. Dass wir der Welt ein Zeugnis davon geben und sagen, es ist möglich. Weil das ist ja blöd, dass der liebe Gott nicht nur solche Leute beruft wie mich. Das wäre doch einfach in der Gemeinde. Das wäre doch leichter. Aber macht er nicht. Er holt sich die gesamte Bandbreite des menschlichen Miteinanders in die Gemeinde hinein und beruft die Menschen und sagt, so, und ich will dieser Welt ein Zeugnis geben davon, dass Miteinander möglich ist, dass dies Miteinander möglich ist, obwohl ihr unterschiedliche Meinungen habt. Und das gelingt nur, eben wenn wir uns alle gewiss sind über das, was wir tun und uns eine Meinung gebildet haben. Es darf niemand überfahren werden und gesagt werden, nein, deine Meinung, das darfst du so nicht sehen. Jeder, sagt der Apostel Paulus, soll sich seiner Meinung gewiss sein. Das ist das Geschenk der Freiheit. Die Herausforderung der Liebe ist, am Ende dann zu sagen, ja, das ist meine Gewissheit, aber ich setze sie nicht absolut. Und was als Ergebnis daraus hervorgeht, ist, dass wir sagen, und lasst uns doch jetzt darüber miteinander ins Gespräch kommen. Lasst uns nicht Politik machen. Lasst uns nicht unterdrücken. Nicht so ein Social Scoring, nicht so ein Mobbing, was weiß ich was, sondern lasst uns doch miteinander darüber ins Gespräch kommen, damit wir in diesen Zeiten auch der Welt ein Zeugnis geben können, dass Miteinander möglich ist. Der Apostel Paulus spricht ganz bewusst nicht von den Starken und von den Schwachen. Und wie gesagt, das Bild mit dem Fleisch, das ist auch, können wir heute so nicht mehr gebrauchen. Der Apostel Paulus spricht nur von den Schwachen. Und er sagt, schwach werdet ihr als Gemeinde, schwach wirst du als Christ in dem Augenblick, wo du mit dem, was du bist und was du tust, nicht mehr an dem hängst, der dein Herr ist, sondern dich an dem festmachst, was du meinst tun zu müssen und das zum Maßstab machst. Der große Mystiker Meister Eckhart hat gesagt, wir haben keine Ethik des Tuns, sondern eine Ethik des Seins. Das heißt, wir alle haben einen Herrn und jeder von uns muss sich vor diesem Herrn verantworten. Und das ist das, was unser Leben ausmacht. Wir dürfen nicht von jemand Rechenschaft fordern, dessen Herr wir gar nicht sind. Es wäre wohl noch schöner, wenn ich hingehe und in eine fremde Gemeinde und sage, no, gib mir mal eure Arbeitszettel, ich kontrolliere mal, wie ihr da würden alle sagen, geht's noch? Fang nicht an, die Aufgabe eines fremden Herrn dir an Land zu ziehen, denn damit tust du dir und den Menschen nicht wohl. Aber hör nicht auf damit, die Freiheit zu verteidigen und das Band des Miteinanders zu stärken. Denn nur dann werden die Menschen, die so unterschiedlich sind, ein Leben leben können, was gesegnet ist. Dazu sind wir in diesen Zeiten aufgerufen, davon ein Zeugnis zu geben. Amen.